12 Uhr haben wir es jetzt ganz genau. Zeit, Sie ausführlich auf den neuesten Stand zu bringen. Der NDR2-Kurier um 12 mit Antje Seiler.
Schönen guten Tag. US-Regierung weist Vorwürfe nach Ausschreitungen in Charlottesville zurück. Gestorbener Bundeswehrsoldat soll Aufputschmittel genommen haben. Italien wirft EU-Versagen im Umgang mit der Flüchtlingskrise vor. Und das Wetter, viel Sonnenschein und trocken, im Binnenland gelegentlich Quellwolken bei 19 bis 26 Grad.
Die Welt um 12. Der NDR2-Kurier.
Charlottesville, eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Virginia mit vielen Studenten. Die Uni gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es gibt eine kleine, denkmalgeschützte Fußgängerzone. Und in dieser Idylle plötzlich Knüppel, Reizgas, fliegende Fäuste und Flaschen. Ein Aufmarsch von Rechtsextremisten, der dramatisch eskaliert. Ein Mann rast mit seinem Auto in die Gegendemonstranten. Eine Frau stirbt, zahlreiche Menschen werden verletzt. Inzwischen wendet sich die Wut vieler Bürger aber gegen US-Präsident Trump. Denn er verurteilt erst spät bei Twitter die Gewalt so ganz allgemein. Während in Charlottesville noch der Ausnahmezustand gilt. Martin Ganselmeier, NDR 2 Washington. Wie ist denn die Lage jetzt vor Ort?
Ja, den Sonntag über war es angespannt, aber letztlich doch ruhig. Der Gouverneur von Virginia hatte ja aufgerufen, dass alle nach Hause gehen. Vor allem den Rechten hatte er geraten, ihr seid hier nicht willkommen, ihr seid keine Patrioten, geht nach Hause. Und die große Mehrheit der Ultrarechten, die sind offensichtlich abgezogen. Insgesamt aber ist es ruhig geblieben.
Weiße Nationalisten sind ja in den USA kein neues Phänomen. Von Demos hören wir hier aber weniger. Kommen solche Aufmärsche häufiger vor?
Nein, das war ein außergewöhnlicher Vorfall. Das war auch die größte Versammlung, der größte Aufmarsch von ultrarechten Gruppen in den USA seit über einem Jahrzehnt. Der Anlass war übrigens, dass die Stadt Charlottesville, die eine liberale Universitätsstadt ist, die hatte mit Mehrheit der Bevölkerung beschlossen, dass eine Statue des Südstaatengenerals Robert E. Lee abgebaut werden sollte. Und das wurde sozusagen zum Fanal für rechte Gruppen im ganzen Land.
Dabei war ja auch der ehemalige Chef des Ku Klux Klan und der sagte, man beziehe sich auf Präsident Trump. Wieso glaubt er denn, in Trumps Sinne zu handeln?
Das ist eindeutig so. Sie haben den Wahlsieg von Donald Trump auch als Stärkung für ihre eigenen Anliegen gesehen. Sie wissen, dass Donald Trump eng zusammenarbeitet mit dem rechtspopulistischen Blatt Breitbart News. Sie alle eint ja ein Widerstand gegen freien Handel, gegen Globalisierung, ein Widerstand gegen politische Korrektheit und auch Widerstand gegen Einwanderung, vor allem aus muslimischen Ländern.
Trump selbst hat ja sehr zurückhaltend reagiert. Wie wird das in den USA kommentiert?
Auch mehrere republikanische Senatoren haben das heftig kritisiert. Sie haben gesagt, man kann nicht 10 Minuten reden über diese Gewalttaten, ohne ein einziges Mal zu sagen, von wem diese Gewalt ausging. Dass der Präsident das vermieden hat und bewusst 2-mal betont hat, Gewalt von allen Seiten, das wirkte fast wie eine Verharmlosung, wie eine Relativierung. Und viele fragen sich hier, warum Präsident Trump dies tut. Manche meinen, weil er doch glaubt, dass er seinen Wahlsieg der Mobilisierung dieser Gruppen zu verdanken habe.
US-Regierung weist Vorwürfe nach Gewalt in Charlottesville zurück. Martin Ganselmeier, NDR 2 Washington. Transparenz. Die hat Bundesverteidigungsministerin von der Leyen schon häufig versprochen. Aber jetzt gibt es wieder einen Fall in einer Kaserne, der vor allem Fragen aufwirft. In Munster im Heidekreis brechen Offiziersanwärter am 19. Juli, also schon vor fast 4 Wochen, zum Übungsmarsch auf. 4 Offiziersanwärter brechen zusammen. Einer von ihnen stirbt später. Einer soll noch immer in der Klinik liegen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet jetzt, die Soldaten haben Aufputschmittel genommen. Katrin Schwier, NDR 2 Lüneburg. Gibt es inzwischen irgendeine offizielle Äußerung dazu?
Nein, die Bundeswehr hält sich sehr bedeckt. Offiziell heißt es, die Untersuchungen laufen und das Obduktionsergebnis liegt auch noch gar nicht vor.
Wenn 4 Soldaten umkippen, ist das ja aber wohl eher nicht normal. Waren die oder wurden sie überfordert?
Tja, da gibt es jetzt eigentlich nur Spekulationen. Auf der einen Seite gibt es eine Internetseite, eine unabhängige, die zitiert aus einer internen Untersuchung des Verteidigungsministeriums, die sagt, das war ein Hitzschlag. Die Körpertemperatur der Umgekippten hat bei über 40 Grad gelegen. Warum das so ist, ist noch unklar. Damals an dem Tag war es maximal 28 Grad warm. Es gibt aber auch die Gerüchte, dass Aufputschmittel im Spiel waren. Das pfeifen die Spatzen in Munster schon seit einigen Tagen von den Dächern. Das hat uns zum Beispiel auch der Bundestagsabgeordnete aus der Region bestätigt. Und ganz aktuell kommt rein, ein Soldat soll ein Energy Drink zu sich genommen haben. Also im Moment gibt es sehr viel Spekulation.
Aufputschmittel sollen ja nicht ganz neu sein in der Truppe. Wie groß ist dieses Problem?
Inoffiziell heißt es, dass viele Ausbilder sich schon darüber beschwert haben, aber im Verteidigungsausschuss selber war das noch nicht Thema.
Weiß man, wie es diesem Offiziersanwärter geht, der noch im Krankenhaus liegen soll?
Dazu habe ich noch keine genauen Auskünfte. Ich weiß nur, er ist noch im Krankenhaus in Behandlung und er soll in einem kritischen Zustand sein.
Gestorbener Soldat in Munster soll Aufputschmittel genommen haben. Katrin Schwier, NDR 2 Lüneburg. Und das ist heute auch noch wichtig. China will Sanktionen gegen Nordkorea umsetzen. Das Handelsministerium in Peking hat die Einfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch aus dem kommunistischen Land verboten. Damit reagiert China auf die Verschärfung des Atomstreits. Bisher galt das Land als wichtiger Partner Nordkoreas. Feuerwehr im Großraum Athen kämpft gegen Waldbrand. Die Flammen bedrohen eine beliebte Ferienregion im Nordosten Griechenlands. Mehrere tausend Menschen mussten in der Nacht in Sicherheit gebracht werden. Ein Mann wird vermisst. Richter warnen vor Überlastung durch Asylverfahren. Der Bund deutscher Verwaltungsrichter geht davon aus, dass sich die Zahl der Verfahren in diesem Jahr auf rund 200.000 verdoppeln wird. Schon im vergangenen Jahr hatte es einen drastischen Anstieg gegeben. Der Verband schlägt vor, Grundsatzfragen dem Bundesverwaltungsgericht zu überlassen. Sich gegenseitig die Verantwortung zuschieben, das gehört wohl zur Politik. Aber in der Flüchtlingsfrage werden dabei Menschenleben hin und her geschoben. Libyen soll Schlepper aufhalten. Schlepper werfen Flüchtlinge ins Meer. Hilfsorganisationen haben Angst vor den libyschen Kräften. Von Italien werden sie beschuldigt, mit Schleppern zusammenzuarbeiten. Selbst Ärzte ohne Grenzen hat die Rettungseinsätze vorerst gestoppt. Italien wiederum bittet eindringlich die EU um Hilfe. Gleichzeitig plant zum Beispiel Deutschland wieder Flüchtlingsfamilien dorthin zurückzuschicken. Die Lage in Italien habe sich entspannt, heißt es. Lisa Weiß, NDR 2 Rom. Wer hat denn da recht?
Also ich sehe jetzt nicht, dass sich die Lage für Flüchtlinge in Italien entspannt hätte. Also selbst wenn der Asylantrag anerkannt wird, dann gibt es so gut wie keine Hilfen mehr. Ich kenne zum Beispiel eine Familie, die auch in Mailand auf der Straße leben musste. Da ist das jüngste Kind 3 Jahre alt. Das ist genauso ein Fall. Die sind deswegen jetzt wirklich auch weiter nach Deutschland geflüchtet und sollen natürlich jetzt wieder zurück nach Italien.
Italien macht ja auch Druck auf die privaten Hilfsorganisationen. Häfen bleiben zum Beispiel gesperrt. Aber kann die italienische Küstenwache die Lage überhaupt allein bewältigen?
Naja, Italien setzt gerade eher eigentlich auf Abriegeln als auf Helfen. Es gibt ja einen Verhaltenskodex für private Hilfsorganisationen, der unter anderem auch diese Organisation spalten und die Rettung schon so ein bisschen erschweren sollte. Und es gibt ja auch eine Mission, die beschlossen wurde gerade, dass man mit der libyschen Küstenwache viel enger zusammenarbeiten will, damit die Migranten überhaupt nicht mehr durchkommen. Das Problem ist nur, die Leute, die dann doch durch diese Zone durchkommen, die haben natürlich dann eine viel größere Wahrscheinlichkeit zu ertrinken, wenn, so wie das jetzt eben passiert ist, einige NGOs die Rettung einstellen. Und es kann auch gut sein, dass die sich dann wirklich ganz zurückziehen. Das passiert auch, weil Italien sich eben von der EU so alleingelassen fühlt. Also der Außenminister Italiens hat auch schon gesagt, die Verteilung in der EU funktioniert einfach nicht. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Politik und wir brauchen vor allem eine andere Lage in Libyen.
Lisa Weiß, NDR 2 Rom war das. Italien hofft also auf die EU. Fragen wir Simone Thielmann, NDR 2 Brüssel. Gibt es denn irgendeine Hoffnung auf eine echte EU-Lösung?
Im Moment scheint diese Lösung wirklich meilenweit entfernt. Es gibt auf der einen Seite nur wenige Länder, wie zum Beispiel die Bundesrepublik, die sich wirklich bereitwillig an der Umverteilung der Flüchtlinge beteiligt. Und deshalb kann man schon verstehen, dass Italien da gerade sehr verärgert ist und sich alleingelassen fühlt. Im Moment versucht die EU deshalb, das Problem lieber außerhalb der europäischen Grenzen zu lösen und verstärkt den Blick hin zu den nordafrikanischen Ländern, wo man die Zusammenarbeit intensivieren will.
Ja, nach dem Flüchtlingsdeal mit der Türkei, der war ja auch schon umstritten, setzt die EU jetzt da ja auf Libyen. Aber wird denn kontrolliert, was vor Ort in Libyen passiert?
Das mit der Kontrolle ist in der Tat sehr schwierig. Es gibt nach wie vor keine wirkliche stabile Regierung. Und es ist ja auch dann immer die Frage, mit wem sprechen wir da überhaupt? Tatsächlich hat die EU im Moment noch nicht mal eine ständige Präsenz in Libyen. Geschweige denn hat die EU da eigene Flüchtlingslager. Und deshalb hat sie auch fast gar keinen Einfluss auf die Lage innerhalb dieser Flüchtlingslager und kann diese katastrophale Situation da kaum beheben.
In der Flüchtlingskrise schieben sich die Beteiligten gegenseitig die Verantwortung zu. Simone Thielmann, NDR 2 Brüssel.
Dankeschön, Antje Seiler. Das war der NDR 2 Kurier um 12.
Die NDR 2 Kuriere hören Sie täglich um 12, 17 und 19 Uhr.